Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Steffen Brack und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak.
Wir leben in einer Welt, in der wir vor Unheil nicht gefeit sind. Jeden von uns kann ein Unglück treffen, seien es Krankheit, der Verlust eines lieben Menschen oder etwas anderes. Wie gut, wenn ich dann jemand kenne, bei dem ich Zuflucht finde und der in der Lage ist, mich zu beschützen. Davon werden wir heute hören, denn wir kommen in unserer Sendereihe durch die Bibel zu einem sehr beliebten Psalm, zu Psalm 91, und der beginnt so: Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt. Außerdem werden wir uns auch mit den Psalmen 92 bis 99 beschäftigen. Schön, dass Sie zuhören, und ein herzliches Willkommen. Heute sind es 9 Psalmen, auf die wir einen Blick werfen wollen, und zwar die Psalmen 91 bis 99. Beginnen wir mit Psalm 91. Dieser Psalm nennt uns einen wundervollen Ort, an dem wir Schutz und Sicherheit finden. Der 91. Psalm ist bei vielen Menschen sehr beliebt, egal ob jung oder alt. Viele haben durch ihn Hilfe erfahren und neue Zuversicht gewonnen. Vor allem der erste Vers von Psalm 91 ist vielen bekannt. Er lautet: Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt. Im Gegensatz zu den meisten anderen Psalmen finden wir hier keinerlei Angaben zum Verfasser oder zum Anlass des Psalms. Das ist zwar ungewöhnlich, muss uns aber nicht weiter stören. Wörtlich übersetzt heißt es hier: Wer im Versteck des Höchsten wohnt, bleibt im Schatten des Allmächtigen. Gott ist der Allmächtige. Niemand ist stärker als er. Wer bei ihm Zuflucht findet, der steht unter dem Schutz des höchsten Herrn des Universums. Und weiter lesen wir in Vers 2: Der spricht zu dem Herrn: Meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Dies ist eine wunderbare, bildhafte Sprache. Ich sage zum Herrn: Meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, ich vertraue auf ihn. So lautet die wörtliche Übersetzung. Wer im Versteck des Höchsten wohnt, Vers 1, also dort zu Hause ist, der findet bei ihm eine sichere Zuflucht. Mein Problem ist, dass ich zwar manchmal dort bin, aber ich bleibe meist nur vorübergehend, wie auf einer Dienstreise, bei der ich eine Nacht oder zwei im Hotel übernachte. Mit den Versen 3 bis 5 geht es weiter. Denn er errettet dich vom Strick des Jägers und von der verderblichen Pest. Er wird dich mit seinen Fittichen decken, und Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln. Seine Wahrheit ist Schirm und Schild, dass du nicht erschrecken musst vor dem Grauen der Nacht, vor den Pfeilen, die des Tages fliegen. Ein junger Mann aus meiner Gemeinde nahm diese Verse für sich persönlich in Anspruch, als er zum Militärdienst ging. Sie gaben ihm die Zuversicht, dass Gott ihn vor allen Gefahren bewahren kann, wenn Gott das will. Vers 6 zeigt, dass es in Psalm 91 aber auch um die Bedrohung durch Seuchen und Epidemien geht. Vor der Pest, die im Finstern schleicht, vor der Seuche, die am Mittag Verderben bringt. Ein anderer junger Mann hielt sich an die Verse 7 und 8 aus Psalm 91, als er in der Luftwaffe war. Wenn auch 1000 fallen zu deiner Seite und 10.000 zu deiner Rechten, so wird es doch dich nicht treffen. Ja, du wirst es mit eigenen Augen sehen und schauen, wie den Gottlosen vergolten wird. Sicher sind solche Worte gerade für Soldaten ein großer Trost, aber sie gehen noch weit über die Gefahren im Krieg hinaus. Aus meiner Sicht gibt Gott uns hier die Zusage, dass bei ihm Schutz vor all den Gefahren in unserer Welt zu finden ist, wie zum Beispiel Krieg, Krankheit, Hunger oder irgendetwas anderes. Bei dem Gott Israels ist Schutz zu finden, nicht bei anderen Göttern, die ja gar keine Götter sind, und auch nicht in eigener Stärke, Macht oder Reichtum. Dabei gilt, was die 3 Weggefährten Daniels bekannten, als sie in den Feuerofen geworfen wurden: Wenn unser Gott, den wir verehren, will, so kann er uns erretten. Aus dem glühenden Ofen und aus deiner Hand, o König, kann er erretten. und wenn er's nicht tun will, so sollst du dennoch wissen, dass wir deinen Gott nicht ehren und das goldene Bild, das du hast aufrichten lassen, nicht anbieten wollen. Tja, sie waren sich sicher, wenn Gott das jetzt so will, dann kann er uns retten aus allen Gefahren, so wie er es in Psalm 91 zugesagt hat. Ist es aber jetzt nicht Gottes Wille, uns zu erretten, so bleiben wir ihm dennoch treu und beten keine anderen Götter an. Gott kann alle, die sich ihm anvertrauen, beschützen und bewahren. Und oft tut er das auch, aber nicht immer. Und doch bleibt Gottes Zusage bestehen. Wer sich in diesem Leben Gott anvertraut, den erwartet er in der Ewigkeit. Und dort werden alle, die an den Gott Israels, an den Vater Jesu Christi glauben, in der Ewigkeit werden sie in der Gemeinschaft mit Gott leben. In Psalm 91 geht es weiter mit den Versen 9 bis 13. Denn der Herr ist deine Zuversicht, der Höchste ist deine Zuflucht. Es wird dir kein Übel begegnen, und keine Plage wird sich deinem Hause nahen. Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, dass sie dich auf den Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest. Über Löwen und Ottern wirst du gehen und junge Löwen und Drachen niedertreten. Die drei Weggefährten Daniels wurden im Feuerofen durch einen Boten Gottes, einen Engel, beschützt. In ihrem Fall wollte es Gott so und er rettete sie auf wundersame Weise. Und das kann Gott jederzeit wieder tun. Die Verse 11 und 12 sind auch deshalb interessant, weil der Teufel sie zitierte, als er Jesus in der Wüste versuchte. Der Satan sprach zu Jesus, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln deinetwegen befehlen, dass sie dich bewahren, und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. So schreibt es der Arzt Lukas in seinem Evangelium, Kapitel 4, in den Versen 10 und 11. Der Teufel zitiert zwar aus der Bibel, aber er missbraucht sie. Und offensichtlich zitiert er sie auch unvollständig und versucht so, den Sinn zu verdrehen. Denn der Teufel lässt die Worte »auf allen deinen Wegen« aus. Aber genau das ist in der Situation Jesu der springende Punkt. Jesus kam in unsere Welt, um den Willen seines Vaters im Himmel zu erfüllen. Und dazu gehörte der Weg ans Kreuz. Denn dort gab er sein Leben als Opfer, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben empfangen. Und von diesem Weg wollte ihn der Teufel offensichtlich abhalten. Doch eben auch auf dem Weg zum Kreuz galt Gottes Zusage seinem Sohn Jesus, denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. In den Versen 14 und 15 unseres Psalms finden wir drei Begründungen für Gottes Hilfe. Und die sind sehr wichtig. Er liebt mich, darum will ich ihn erretten. Er kennt meinen Namen, darum will ich ihn schützen. Er ruft mich an, darum will ich ihn erhören. Ich bin bei ihm in der Not, ich will ihn herausreißen und zu Ehren bringen. Dreimal begründet Gott seine Hilfe mit einem »Darum«. Gott rettet, schützt und hört diejenigen, die ihn lieben, die seinen Namen kennen und die ihn anrufen. Ich verstehe das so. Gott liebt uns, sie und mich, und wer sich auf Gottes Liebe einlässt, in demjenigen erweckt Gott seine Liebe zu ihm. Das Leben mit Gott ist eine Beziehung gegenseitiger Liebe. Und den Namen, den Gott uns heute gegeben hat, durch den wir errettet werden sollen, das ist der Name seines geliebten Sohnes, Jesus. Wir fahren fort mit Psalm 92. In Vers 1 erfahren wir ein Psalmlied für den Sabbattag. Der Psalm 92 ist ein Lob- und Danklied an Gott, das für den Sabbat, den siebenten Tag der Woche, geschrieben wurde. Das hebräische Wort Shabbat meint aufhören mit etwas, ruhen, feiern. Entsprechend ist der Sabbattag der Ruhe- und Feiertag, den Gott uns Menschen schenkte, um die Gemeinschaft mit ihm zu genießen. Ungestört von der Arbeit und den Verpflichtungen des Alltags. Psalm 92 beschreibt die Freude, die Menschen erfahren, wenn sie Gott danken, loben und ihn anbeten. Hier besonders mit Musik und mit Liedern. Im Psalm 92 spielt dabei das Heiligtum in Jerusalem, in Vers 14 das Haus Gottes genannt, eine bedeutende Rolle. Doch Jesus machte deutlich, dass mit ihm eine neue Zeit begonnen hat, in der Menschen den Gott Israels, den Vater Jesu Christi, etwas anders anbeten werden. Jesus sprach zu der samaritischen Frau am Brunnen: »Glaube mir, Frau, es kommt die Zeit, dass ihr weder auf diesem Berge noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Aber es kommt die Zeit und ist schon jetzt, in der die wahren Anbeter den Vater anbeten werden, im Geist und in der Wahrheit. Denn auch der Vater will solche Anbeter haben.« Die Menschen, die seit Jesus durch den Glauben an ihn zu Gott gehören, sind von Gott berufen, königliche Priester zu sein. Sie dienen Gott nicht in einem irdischen Heiligtum, sondern beten Gott an im Geist und in der Wahrheit. Psalm 92 beginnt mit dieser herrlichen Feststellung in Vers 2. »Das ist ein köstlich Ding, dem Herrn danken, und Lob singen deinem Namen, du Höchster.« Wollen Sie heute etwas Gutes tun? Wollen Sie jemandem einen Liebesdienst erweisen? Dann danken Sie Gott, am besten jetzt gleich, wo auch immer Sie sind. Singen Sie Gott ein Loblied. In Vers 3 heißt es: »Des Morgens deine Gnade und des Nachts deine Wahrheit verkündigen.« Am Morgen können Sie Gott danken für seine Gnade, und abends können Sie Gott loben für seine Treue. Am Morgen danke ich Gott immer. Ich muss jedoch bekennen, dass ich manchmal vergesse, ihn abends zu loben. Aber am frühen Morgen danke ich Gott immer für den neuen Tag und für Gottes Güte und Gnade, die mich bis zu diesem neuen Tag durchgetragen haben. Abends, wenn Sie ins Bett gehen, können Sie Gott loben für seine Treue, die sich darin zeigt, dass er Sie durch diesen Tag geführt hat. Das Wort in Vers 3 für Wahrheit ist das hebräische Emet. Das meint Beständigkeit, Zuverlässigkeit, Treue oder auch Wahrheit. Ich denke, es ist ein ziemliches Unterfangen, mich durch einen Tag zu bringen. Und es ist wunderbar, dass Gott da ist und das tun wird. Ich gehe weiter in Psalm 92 und komme zu Vers 7. Ein Törichter glaubt das nicht, und ein Narr begreift es nicht. Dieser Vers kann auch so übersetzt werden: Ein unvernünftiger Mensch erkennt es nicht, und ein Narr versteht dies nicht. Viele wissen nichts und verstehen nichts von Gottes Güte, von Gottes Gnade und seiner Treue. Gottes Gnade und Treue erfahren sie, wenn sie sich auf Gott einlassen, wenn sie beginnen, Gott zu vertrauen. Hören Sie Vers 9. »Aber du, Herr, bist der Höchste und bleibest ewiglich.« Gott ist der Höchste, und Menschen, die meinen, Gott gäbe es nicht, wurden in Vers 7 als törichte Narren bezeichnet, als Menschen, die unverständig sind. Davon spricht Paulus in seinem Brief an die Christen in Rom. Er schreibt dort, dass Menschen eigentlich seit der Erschaffung des Universums Gottes unsichtbares Wesen an Gottes Werken sehen und erkennen können. Doch die Menschen sträuben sich gegen diese Erkenntnis, denn ihr unverständiges Herz ist verfinstert. Viele Menschen leben so, als ob es Gott nicht gäbe. Sie essen nur und schlafen und ruhen und arbeiten und mehr nicht. Das ist für sie das ganze Leben. Doch Menschsein bedeutet viel mehr. So beschreibt es Psalm 92 in Vers 13. »Der Gerechte wird grünen wie ein Palmbaum. Er wird wachsen wie eine Zeder auf dem Libanon.« Die Palme war das Wahrzeichen des Sieges, und die Zeder symbolisiert Stärke und Langlebigkeit. Das ist hier das Bild für die Menschen, deren Beziehung mit Gott bereinigt ist, die mit Gott versöhnt sind. Durch den Glauben an Jesus werden Menschen mit Gott versöhnt, und sie leben fortan in einer ganz persönlichen Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott, mit Gott, dem Vater, und mit Jesus, Gott, dem Sohn. Etwas Besseres kann ein Mensch nicht finden, und ich wünsche Ihnen, dass auch Sie die Gemeinschaft mit Gott erfahren können, durch den Glauben an Jesus. Wir wollen uns nun dem nächsten Psalm zuwenden, und das ist Psalm 93. Dieser kurze Psalm, der gerade einmal 5 Verse umfasst, ist ein einziger Lobpreis auf Gott, den ewigen König des Universums. In Vers 1 lesen wir: »Der Herr ist König und herrlich geschmückt. Der Herr ist geschmückt und umgürtet mit Kraft. Er hat den Erdkreis gegründet, dass er nicht wankt.« Der Ausdruck Herr gibt das hebräische Yahweh wieder. Mit diesem Namen hat sich Gott Mose vorgestellt. Yahweh heißt in etwa Ich bin oder Ich bin, der ich bin. Der Ich bin ist der Gott Israels, der sein Volk aus Ägypten befreit hat. Er ist der Gott, der seinen Sohn Jesus auf die Erde sandte. Er ist der Gott, der Vater, von dem Jesus sagte, Ich und der Vater sind eins. Jesus deutet das auch in seinen Ich bin-Sätzen an. Ich bin's, sagte Jesus zu den Jüngern, als er zu Fuß über den Wogen des Sees zu ihnen kommt. Und Gott, Yahweh, er ist der König des Universums, das er erschaffen hat. Herrlichkeit umgibt ihn und Kraft. Von Gott heißt es in den Versen 3-5, Herr, die Wasserströme erheben sich, die Wasserströme erheben ihr Brausen, die Wasserströme heben empor die Wellen, die Wasserwogen im Meer sind groß und brausen mächtig. Der Herr aber ist noch größer in der Höhe. Dein Wort ist wahrhaftig und gewiss. Heiligkeit ist die Zierde deines Hauses, Herr, für alle Zeit. Gott ist größer als alles, was er erschuf. Und auf Gottes Wort ist Verlass. Es ist gewiss und wahrhaftig. Sie und ich, wir können uns auf alles verlassen, was Gott zugesagt hat. Ich finde, ein kurzer und wunderschöner Psalm ist der Psalm 93. Wir kommen zu Psalm 94. Dieser Psalm ist ein Hilferuf an Gott. Er möge einschreiten und die Stolzen und Gottlosen zur Rechenschaft ziehen, die die Schutzlosen unterdrücken und umbringen. Hören Sie aus Psalm 94 den Vers 1. Herr, du Gott der Vergeltung, du Gott der Vergeltung, erscheine. Erscheine oder Gott strahle hervor. Viele Leute sagen, ach, wenn Gott nur kommen würde. Ja, Gott wird kommen. Aber Gott kommt dann, wenn er die Zeit für gekommen hält, nicht dann, wenn ich es mir wünsche oder irgendjemand anderes. Wenn Gott kommt, wird er sich all dessen annehmen, worunter wir gelitten haben. Und für die Zeit bis dahin spricht Gott zu uns, nimm meine Hand und gehe mit mir im Vertrauen auf mich. Die Vergeltung des Unrechts ist Gottes Angelegenheit. Er wird jeden für begangenes Unrecht richten. Und Gott wird alles zurechtbringen mit seiner Gerechtigkeit. Es gibt sehr vieles, was in Ordnung gebracht werden muss. Und wenn Gott durch seinen Sohn Jesus Christus wieder erscheinen wird, in all seiner Macht und Herrlichkeit, wird er seine Gerechtigkeit durchsetzen, und zwar überall. Bis dahin gilt, dass wir uns nicht selbst rächen. Überlassen Sie die Vergeltung Gott. Ich lese weiter in Psalm 94, die Verse 8 und 9. Merkt doch auf, ihr Narren im Volk, und ihr Toren, wann wollt ihr klug werden? Der das Ohr gepflanzt hat, sollte der nicht hören? Der das Auge gemacht hat, sollte der nicht sehen? Auch hier spricht Gott zu denen, die meinen, er sehe und höre nichts von ihrem Unrecht. Solche Menschen sind töricht und dumm. Die Logik in diesen Versen ist ganz einfach. Der das Ohr schuf, der hört natürlich auch, und der das Auge schuf, der sieht natürlich, und zwar alles. Die Gottlosen, die Unrecht tun in dieser Welt, sie meinen, sie kommen damit ungestraft davon. Aber Gott sieht und hört. Er weiß genau, was jeder Einzelne tut. Und vielleicht merken Sie es, liebe Hörer, auch Sie und ich, auch wir tun manches, das in Gottes Augen Unrecht ist. Die Bibel nennt das Sünde. Und weil davon kein Mensch ausgenommen ist, bietet Gott uns an, unsere Sünde an Jesus abzugeben. Und wenn Sie das tun, dann ist Ihre Sünde schon gerichtet. Denn Jesus hat dafür gesühnt, als er am Kreuz starb. Dort trug er das Gericht Gottes für die Sünden der Menschen. Wenn Sie Ihre Sünden nicht an Jesus abgeben, dann bleiben diese auf Ihnen. Und Gott wird Sie richten, wenn Jesus, der Sohn Gottes, wiederkommen wird. Und nur diejenigen, die an Jesus glauben, das heißt, die Jesus ihre Sünden abgegeben haben, nur diejenigen werden mit Jesus die Ewigkeit in der Gemeinschaft mit Gott verbringen. Auf die anderen wartet nur das Gericht Gottes. Deshalb bitte ich Sie im Namen Jesu, lassen Sie sich mit Gott versöhnen durch den Glauben an Jesus, den Sohn des lebendigen Gottes. Der Schreiber des Psalms 94 sagt in Vers 18, Wenn ich sprach, mein Fuß ist gestrauchelt, so hielt mich, Herr, deine Gnade. Diese Zusage tröstet mich, denn immer wieder strauchle ich. Aber Gott ist gnädig, und seine Gnade hält jeden, der sich ihm anvertraut. Psalm 94 schließt mit Vers 23. Und er wird ihnen ihr Unrecht vergelten und sie um ihrer Bosheit willen vertilgen. Der Herr, unser Gott, wird sie vertilgen. Der Psalm 94 endet also mit der Zuversicht, Gott sieht und hört das Unrecht, und er wird die Gottlosen richten. Der nächste Psalm, Psalm 95, ist ein wunderschönes Loblied. Ich lese die Verse 1 bis 3. Kommt herzu, lasst uns dem Herrn frohlocken und jauchzen dem Hort unseres Heils. Lasst uns mit Danken vor sein Angesicht kommen und mit Psalmen ihm jauchzen. Denn der Herr ist ein großer Gott und ein großer König über alle Götter. Und danach wird Gott als der Schöpfer angebetet, zu lesen in den Versen 4 bis 6. Denn in seiner Hand sind die Tiefen der Erde und die Höhen der Berge sind auch sein. Denn sein ist das Meer, und er hat's gemacht, und seine Hände haben das Trockene bereitet. Kommt, lasst uns anbeten und knien und niederfallen vor dem Herrn, der uns gemacht hat. So viel zu Psalm 95. Psalm 96 ist ein weiterer herrlicher Psalm, der Jahwe, den Gott Israels und Vater Jesu Christi, preist, und zwar als den Schöpfer und Herrn der ganzen Welt. In Vers 1 heißt es, singet dem Herrn ein neues Lied, singet dem Herrn alle Welt. Wir haben schon gesehen, dass dieses neue Lied das Lied der Erlösung ist. Erlösung meint ja, von etwas losgekauft zu sein. Jesus hat uns durch seinen Tod am Kreuz losgekauft von unserer Sünde, die uns von Gott trennte. Und jeder, der daran glaubt, der das für sich in Anspruch nimmt, der ist mit Gott versöhnt. Erlöst von seiner Gottesferne, erlöst von seiner Trennung von Gott. In den Versen 4 und 5 ist vom Götzendienst die Rede. Denn der Herr ist groß und hoch zu loben, mehr zu fürchten als alle Götter. Denn alle Götter der Völker sind Götzen, aber der Herr hat den Himmel gemacht. Jemand sagte einmal, der Mensch ist hoffnungslos religiös. Wenn er nicht den wahren Gott findet, erschafft sich der Mensch eben eigene Götter, die aber gar keine Götter sind. Sie sind nichts und sie können nichts. Der Gott aber, der uns durch seinen Sohn Jesus zu sich ruft, er ist der Schöpfer des gesamten Universums. Menschen aus allen Völkern sind von ihrem Schöpfer gerufen, so lesen wir in Vers 7. Ihr Völker, bringt da dem Herrn Ehre und Macht. Und Menschen aus allen Völkern werden zum Glauben an Jesus finden und ihm und seinem Vater die Ehre erweisen. Psalm 97 führt den Gedankengang von Psalm 96 noch weiter aus. Denn nun wird die ganze Erde aufgerufen, sich an Gott, dem König, zu freuen. So heißt es in Psalm 97, Vers 1, der Herr ist König, des freue sich das Erdreich, und seien fröhlich die Inseln, so viel ihrer sind. Und mit dieser Freude schließt Psalm 97 auch. Hören Sie Vers 12. Ihr Gerechten, freut euch des Herrn und danket ihm und preiset seinen heiligen Namen. Die Gerechten, das sind Menschen, die von Gott als gerecht erklärt wurden. Und das spricht Gott denen zu, die ihm glauben, die ihm vertrauen. Wir werden in Gottes Augen gerecht durch den Glauben an Jesus. Und wie Jesus es vorhergesagt hat, wird die gute Nachricht von ihm allen Völkern verkündigt werden. Aus allen Völkern werden Menschen zum Glauben an Jesus kommen. Und dadurch werden sie Gerechte sein, von Gott gerecht gemacht durch den Glauben an Jesus. Im nächsten Psalm, also in Psalm 98, hören wir erneut von einem neuen Lied, das für Gott den Herrn gesungen wird. Ich lese Vers 1. Ein Psalm. Singet dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. Er schafft Heil mit seiner Rechten und mit seinem heiligen Arm. Und schließlich Psalm 99. Er ist ein Lied für den König, dessen Thron ein Thron der Gnade und der Barmherzigkeit ist. So lesen wir in Vers 1. Der Herr ist König, darum zittern die Völker. Er sitzt über den Cherubim, darum bebt die Welt. Psalm 99 ist ein weiterer großartiger Psalm, der Gott, den Allmächtigen, lobt. Wenn es Ihnen noch nicht zu einer guten Gewohnheit geworden ist, Gott zu loben und zu preisen, dann sollten Sie damit beginnen. Wenn Sie in den Himmel, also in Gottes Gegenwart, kommen wollen, dann stimmen Sie besser jetzt schon mal hier Ihr Instrument. Denn Sie werden dort eine Menge Zeit damit verbringen, Gott zu loben. Und der beste Ort, sich darauf vorzubereiten, ist hier auf der Erde. Wissen Sie, weshalb wir Gott loben sollen? Weil Gott wundervoll ist, weil er treu und zuverlässig ist und weil seine Güte niemals aufhört. Gott wird immer gut zu mir sein und er will auch immer gut zu Ihnen sein. Das verändert doch etwas in Ihnen, oder nicht? Schon in den Psalmen zeigt sich Gottes Absicht für die ganze Welt. Das haben wir heute gesehen. So wie es in Psalm 97 heißt, das ganze Erdreich freue sich an Gott, dem König, und alle Inseln der Welt seien fröhlich. Gott will Menschen in allen Völkern erreichen. Und aus den Zusagen von Jesus wissen wir auch, dass das geschehen wird. Der Himmel, die Ewigkeit bei Gott, wird international sein. Was ja auch nicht verwundert, schließlich ist Gott der Schöpfer der ganzen Welt. Und nichts weniger als das Heil seiner Welt, seiner Menschen, hat Gott zum Ziel. Jeder Mensch ist gerufen von dem einen Gott, der sich schließlich in Jesus aus Nazareth offenbart hat. Komm, du bist willkommen und eingeladen, lass dich mit deinem Schöpfer versöhnen durch den Glauben an Jesus Christus. Gott behüte sie.